Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hi. Es ist wieder soweit. Wir erzählen euch über die Nachrichten aus der Anime-Welt, die letzte Woche so passiert sind oder diese Woche. Und wir kommen leider, auch wenn wir unser Bestes versuchen, da wir nur über Anime reden, heute mal ausnahmsweise nicht drumherum, den Namen des orangenen Faschisten zu erwähnen.
Ja,
und wir haben gar nicht so viel heute. Ein paar nicht so nette Nachrichten. Es ist, wie es ist. Wir fangen kurz in Deutschland an, denn da können wir kurz über einen neuen interessanten Programmpunkt auf der Animagic dieses Jahr sprechen. Die Animagic ist ja wieder Anfang August vom 1. bis 3. Und da ist jetzt bekannt gegeben worden, dass es dort ein Preview-Screening zu Miss Kobayashi's Dragon Maid The Lonely Dragon Wants to Be Loved geben wird. Also der neue Dragon Maid Kinofilm. Und so viele Details sind dazu jetzt noch nicht bekannt gegeben worden. Es werden auch irgendwie Gäste von Studio KyoAni dabei sein. Aber da hat mir jetzt noch nicht bekannt gegeben, wer. Und ich finde auch das Wording Preview Screening ein bisschen weird, weil für mich klingt das irgendwie so, als wäre das nicht der ganze Film.
Ja, es ist manchmal echt schwer zu verstehen, was für ein Marketingwort sie jetzt benutzen und was es zu bedeuten hat. Soll es einfach nur ein Vortermin sein oder ist es wirklich nur ein Ausschnitt?
Es wäre komisch, wenn es nur ein Ausschnitt wäre, weil halt der Kinofilm jetzt im Juni, Ende Juni in Japan schon startet. Das heißt, er ist auf jeden Fall fertig.
Hm.
Also.
Naja, sehen wir
da. Könnt es euch aber noch nicht sagen. Das könnt ihr dann auf der Animagic herausfinden. Da könnt ihr da auf jeden Fall irgendwie in irgendeiner Form den neuen Dragon Maid Film knapp einen Monat nach japanischer Erstveröffentlichung schon bereits gucken.
Ja, auch gut.
Ja. Dann kommen wir zur neuen Anime-Ankündigung und es ist jetzt Link Click Staffel 3 offiziell confirmed.
Mhm.
Was ich komisch finde, das jetzt Staffel 3 zu nennen, weil wir hatten den Bryden Arc dazwischen, den ich eigentlich als Staffel 3 jetzt bezeichnet hätte. Das waren auch 6 Folgen und eine davon ging eine Stunde. Aber jetzt kommt die richtige Staffel 3 irgendwann demnächst.
Also ist dann der Bryden Arc offiziell Teil 2 von Staffel 2?
Ja, oder irgendwie eine Brücke zwischen den Staffeln, keine Ahnung.
Jo, ich meine, es macht ja keiner richtig mit diesen Bezeichnungen und den Titeln, ne? Irgendwann sind die Fortsetzungen nicht mehr nummeriert, sondern einfach nur noch ein anderes Wort.
Ja, ja. Das irgendwann 2026 soll es rauskommen. Mehr wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Mhm.
Dann, das ist eine Nachricht, die während unserer letzten Aufnahme reinkam. Ich hatte sie mittendrin während der Aufnahme gesehen, aber dann dachte ich mir, der Podcast ist schon lang genug. Wir nehmen es einfach fürs nächste Mal.
Jo.
Und zwar Aoashi bekommt eine zweite Staffel.
Nice.
2026 soll die rauskommen und wird jetzt animiert bei TMS Entertainment. Die erste Staffel wurde animiert von Production IG. Kam 2022 raus. Ich mochte Aoashi wirklich sehr gerne. Der ist super toll, also wirklich ein toller Sport-Anime. Die Figuren sind einfach super sympathisch. Der ist halt toll gezeichnet und animiert. Epochale Musik. Und gerade so auch von der Thematik, das ist so einen gewissen Klassenkampf im Prinzip auch behandelt von Figuren, die von Anfang an irgendwie durch ihre reichen Eltern die krassesten Sportkurse sich leisten konnten und der Protagonist, der halt einfach von irgendwo so ein Dorf kommt, wo der halt so aus Spaß eigentlich bisher Fußball gespielt hatte. Und dann halt in so einer Top-Elite-Schule landet für Fußball. Freue ich mich sehr drauf. Ich, beim Studiowechsel bin ich jetzt etwas irritiert oder fast ein bisschen schade. Production IG ist halt die Top of the Class, wenn es halt so um Handwerk geht. Dementsprechend sieht diese erste Staffel auch ganz, ganz toll aus. Bei TMS Entertainment muss man jetzt halt mal sehen, wer dann letzten Endes für verantwortlich sein wird. Das wissen wir halt jetzt noch nicht. Das ist, ich meine, es ist halt eines der großen Superstudios aus Japan, die es halt seit Ende des seit Ende des Zweiten Weltkriegs im Prinzip gibt, also nachdem der vorbeigegangen ist.
Ja, und halt die sind seitdem, so groß.
Ja, im Prinzip alles Mögliche gemacht haben und da kann halt sonst was bei rumkommen.
Ja, man kann nicht wirklich erwarten, dass das immer dieselbe Qualität ist, weil da so viele Leute dabei sind. Es kann von 0815 B-Team bis hin zu den großen Talenten da alles rangehen an die Serie. Ja,
genau. Also sowohl Rent a Girlfriend ist bei TMS wie Yowamushi Paddle, Detective Conan, die ganzen Lupin-Sachen. Das heißt auch die Koike-Sachen. Ja. Da kommt es halt sehr drauf an, wer letzten Endes für verantwortlich ist hinter den Kulissen.
Mhm.
Aber 2026 sollen wir das dann sehen. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, es wird gut. Jo. Dann, für Umamusume-Fans gibt's auch noch was Neues. Und zwar ein Spin-Off, ein Comedy-Spin-Off zur aktuell laufenden Serie. Und zwar Umayuru Pretty Grey. Die aktuelle Serie heißt ja Umamusume Pretty Grey. Und Umayuru ist halt so ein Chibi-Comedy-Spin-Off zu, wo jetzt auf dem offiziellen Umamusume-YouTube-Kanal 4 Folgen rausgekommen sind. Die sind auch alle direkt mit englischen Untertiteln hochgeladen worden und sind bei Scooter Films gemacht worden, die halt so jetzt noch nicht allzu lange gibt, aber seitdem halt häufiger diese Kurzsachen gemacht haben, auch schon vorher ein Umayuru-Serie, also eine dieser Comedy-Serien. Das sind halt kurze Folgen, die gehen nur 3 Minuten lang und zeigen halt die Figuren in irgendwelchen silly Situationen. Die aktuelle Staffel von Umamusume soll ja wieder ganz, ganz toll sein. Pretty Grey habe ich schon sehr viel Positives zugehört. So wie das halt ist irgendwie bei Umamusume. Ich muss da endlich mal reingucken.
Aha.
Das soll ja wirklich super gut sein.
Ja, eine Riesenmarke. Dauert nicht lange, bis das irgendwie unsterbliche Maskottchen sind.
Ja, also ich meine, in Japan wirst du das, glaube ich, sowieso nicht mehr wegkriegen, weil einfach dafür die Pferdespiellobby zu groß ist. also die Pferdeglücksspiellobby. Aber ja, auch im Westen ist es ja mittlerweile angekommen. Dann, wo wir es eben kurz hatten mit Lupin und Koike, denn der Lupin-Kinofilm, der neue von Koike, bekommt noch ein Prequel, was am 20. Juni im Web veröffentlicht wird. Und heißt Lupin the Third Zenigata und die 2 Lupins. Und ist ganz passend, dass wo wir halt zu den ganzen Hauptfiguren von Lupin jetzt halt alle schon einzelne Filme hatten in dem Koike-Franchise mit Fujiko Mine, Goemon und wer ist er nochmal?
Der Jigen.
Genau, Jigen. Die 3 hatten ja jetzt schon ihre Filme. Der nächste Kinofilm ist dann Lupin seiner. Und finde ich ganz schön, dass Zenigata dann auch noch mal so dazwischen geschoben sein eigenes Ding bekommt. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie lang dieser Film werden wird oder was auch immer da jetzt halt kommt am 20. Juni. Aber es gibt schon erste Screenshots und die zeigen auch eigentlich, dass auch da sich Koike nichts hat nehmen lassen. Also es ist auch wieder, das ist ebenfalls von Koike Regie geführt, wie mit dem restlichen Team, mit dem er die Filme macht. Das wird also auch wahrscheinlich wieder recht hohes Niveau sein. Finde ich ganz cool. Es geht irgendwie anscheinend darum, dass Zenigata Lupin in die Sowjetische Union verfolgt hat und da irgendwie aber auch auf einen Lupin-Wannabe trifft.
Ja. Jo. Es ist verdammt gut, dass wir mehr Koike bekommen. Egal in welcher Form. Lupin ist natürlich ja. auch super.
Das erklärt auch so langsam, warum das so lange gedauert hat mit dem neuen Kinofilm. Wenn sowohl halt auch jetzt der neue Lupin-Film dann halt ein richtiger Kinofilm sein soll, nicht wie die vorherigen 50-Minuten-Dinger. Plus dazu jetzt halt noch ein Prequel, was jetzt im Netz veröffentlicht wird, wo wir halt noch nicht wissen, wie lang das sein wird. Aber ist halt schon etwas mehr und länger als die Filme, die vorher rausgekommen sind.
Coole Sache.
Ja. Und zu guter Letzt haben wir wieder quasi Isekai. Ohne Isekai, aber mit Isekai-Regeln. Neu, und zwar The Everyday Life of a 29-Year-Old Middling Adventurer ist angekündigt worden für ein Anime, ist ein Manga, wo es eben um einen 29-jährigen Abenteurer geht in einer Fantasy-Welt, der, während er in einem Dungeon unterwegs ist, auf einen Mädel trifft, die gerade von einem Schleim gefressen wird, und er sie rettet und das Mädel aufnimmt, weil sie ihre Eltern verloren hat.
Ja, ist wieder mal ein Anime, wo es darum geht, dass einer Papa spielt oder Mama spielt, je nachdem.
Ja.
Nur halt hier mit der Fantasy-Kitsch und
genau.
Blödsinn.
Wovon wir jetzt auch schon ein paar hatten in letzter Zeit.
Ja. Was mir an dem ein bisschen stört, ist, dass irgendwie das Mädel, ich weiß nicht, ob die es vergeigt haben beim Design, aber es sieht aus, als würde sie von einem anderen Team gezeichnet werden als der Rest von dem Anime. Sie sticht irgendwie heraus im Vergleich zu dem Typ neben dran, als wäre sie aus einem anderen Anime da reingesetzt.
Weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt unbedingt so sagen würde. Dafür gibt es noch nicht so viele Vergleiche zu anderen Figuren auch, weil wir in dem Trailer hauptsächlich die beiden einfach sehen.
Ja, ich weiß.
Ich meine, sie sieht schon anders aus natürlich als er, aber störend finde ich es jetzt noch nicht.
Muss man sowieso mal sehen. Das ist, du kannst nie wissen, ob dieser Fantasy-Müll gut gemacht ist oder nicht. Ja, aber es sind immer wieder Überraschungen dabei.
Ja, ja. Das wird gemacht bei Studio Hornets. Die haben unter anderem hier das mit dem Skelett-Typen gemacht. Skeleton Knight in Another World.
Mhm.
Und Regie führt Riki Fukushima, die bei GC Staff vorher Skate Leading Stars Regie geführt hat und die letzte Duel Masters Lost Serie, also dieses Web-Spin-Off, was ein bisschen ernster sein soll. Aber auch Tamayumi the Baseball Girls und noch, ich glaube, ein paar andere Sachen hatte ich hier so gesehen.
Alles klaro.
Ja. Das, ist, glaube ich, noch gar kein Datum, wann das kommen soll, aber es gibt halt schon einen Trailer auf jeden Fall, halt mit richtigem Anime-Material, den man sich auf dem YouTube-Kanal von Kadokawa angucken kann. Und ich schätze mal, das könnte noch dieses Jahr durchaus kommen.
Jo, möglich ist es.
Ja. Dann haben wir noch ein paar Updates. Einmal wieder zum Hellteacher Jigoku Sensei Nube. Und da ist jetzt angekündigt worden, dass das eine Zweikur-Serie sein wird, die in zwei gesplitteten Parts ausgestrahlt wird. Wir wussten ja bereits von Anfang an, dass die Serie startet im Sommer diesen Jahres. Jetzt wissen wir halt genau, am 2. Juli wird für die Sommersaison dann halt ausgestrahlt. Die Herbstsaison macht es dann Pause und Anfang 2026 im Januar geht dann die zweite Hälfte los. Dann haben wir noch einen neuen Trailer für The Barbarian's Bride, wo uns auch endlich mal der Staff bekannt gegeben worden ist. Ich stand ja vorher schon fest, dass es in der Herbstsaison kommen wird. Und wird gemacht bei Studio Jumundo unter der Regie von Takayuki Tanaka, der bei einigen Serien halt Storyboards und Episodenregie gemacht hat und einmal eine OVA in den 2000ern Regie geführt hat namens Baldur Force X.
Meine
ich habe die Figur daraus, also wenn ich auf die Seite hier gehe, habe ich das Gefühl, die Figur schon mal zumindest irgendwo gesehen zu haben, aber ich habe diese Serie auf jeden Fall nicht gesehen.
War auch, glaube ich, nichts Bekanntes, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, und der Trailer zeigt uns natürlich noch mal ein bisschen mehr. Wir hatten vorher, glaube ich, nur so einen kurzen Teaser mal irgendwie gesehen aus der Serie. Und ja, also es sieht halt ganz nett aus. So, ich mag, wie das mit dicken Outlines gezeichnet ist.
Mhm. Auf jeden Fall, das Charakterdesign vom Manga ist gut umgesetzt. Man erkennt es sofort wieder, die haben nicht ihren eigenen Stil rausgekramt.
Ja, dann im Oktober kommt das halt raus. Für Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill haben wir jetzt einen Teaser für die zweite Staffel, der uns auch sagt, im Oktober kommt auch das wieder zurück. Da wird wieder gekocht via Fantasy Amazon. Und ja, es wird auch wieder größtenteils von den gleichen Leuten gemacht wie auch die erste Staffel. Auf jeden Fall wieder gleiche Regisseur, natürlich wieder bei MAPPA. Einige Leute aus der ersten Staffel sind promoted worden. Einfach zu, wir haben einen neuen Character Designer, der vorher auch schon ausgeholfen hat in der ersten Staffel. Kenji Takahashi hat vorher einzelne Episoden in der ersten Staffel Regie geführt und ist jetzt Assistant Director und so weiter und so fort. Also an sich sind es immer noch die gleichen Leute, die an der Serie arbeiten, und ich finde es auf jeden Fall schön, die Serie wiederzusehen, denn ja, das war auf jeden Fall eine der sehr tollen, sehr wholesome Isekais mit einem tollen Humor.
Ja, und, du, manchmal möchte ich den Kritiker rauskramen. Weil eigentlich ist es ja immer recht nervig, wenn man so die eigene Kultur und Technologie und Fortschritt so beweihräuchern muss. So im Sinne von, guck mal hier, wenn wir Amazon im Mittelalter hätten, dann wären wir der beste Koch der Welt. Auch wenn du nur so ein 0815-Fuzzi bist. Ja, aber trotzdem, das kannst du bei dem Anime nicht. Der ist einfach so harmlos.
Ja, der ist harmlos. Freue ich mich auch auf jeden Fall, dass er zurückkommt, dass es sich auch für MAPPA gelohnt hat. Das ist ja einer ihrer beiden Anime. Ich weiß nicht, ob es in der Zeit zwischen der ersten Staffel hiervon und jetzt auch noch weitere Projekte auf diese Weise finanziert haben, die MAPPA komplett alleine finanziert haben. Ja, also auch halt ein sehr risky Move für ein Animationsstudio. Dann haben wir einen ersten Teaser zu Chitose is in the Ramune Bottle, der uns ankündigt, im Oktober kommt das raus. Die Geschichte über einen Top-Schüler, der ein Mädchen in seiner Klasse wieder dazu motivieren soll, ihr Niedleben aufzugeben und zurück in die Schule zu kommen. Und ja, sieht fein aus, so man sieht es halt immer nur so in kleinen Ausschnitten jetzt in den Trailer, weil so werden halt immer die Charakterdesigns angeblendet und dann eine kleine Anime-Szene dann dazu. Und ja, ist halt ein Coming-of-Age-Teenie-Drama. Jo. Könne gut werden, könne nicht gut werden. Weiß ich noch nicht. Sehen wir im Oktober.
So wie das alles mir vorgestellt wird mit dem 5 Mädels, erinnert es mich irgendwie so an so typisches Visual Novel Dating Simulation.
Schon so ein bisschen, ne? Ja. Das ja. Auf jeden Fall. Weiß halt nicht, wer jetzt die ganzen anderen Mädels sind, ob der Protagonist denen dann auch irgendwie hilft oder so. Keine Ahnung. Ich habe diese Light Novel nicht gelesen. aber ja, ich meine, die soll wohl ganz toll sein. So werden wir dann sehen.
Alles klar.
Ob die sich auch gut in Anime-Form überträgt. Und zu Idolish 7 haben wir auch noch ein Update, und da ist ja vor einer Weile auf so einem Event sind ja ganz viele neue Anime-Projekte dazu angekündigt worden. Eins davon war ein Compilation-Film zur ersten Staffel, und das ist jetzt bekannt gegeben worden, dass das 2 Filme sind, die erste Staffel kompilieren, und der erste Teil wird am 3. Oktober in Japan rauskommen, der zweite Teil am 5. Dezember. Die erste Staffel hatte 17 Episoden, die sie halt jetzt irgendwie auf 2 Filme dann aufteilen. Das heißt, ein bisschen was an Zeug müssen sie definitiv weglassen. So I guess. Ich habe auch nur immer wieder zu Idolish 7 halt gelesen, dass es halt einer so mit der besten dieser Male-Idol-Anime-Serien sein soll. Ich habe da jetzt aber halt auch noch nicht reingeguckt, weil ich auch einfach nicht unbedingt die Zielgruppe von bin. Ich denke mal auch, dass wir diese Filmfassung sicherlich in irgendeiner Form im Westen bekommen werden, weil die ganze Serie ist auf Crunchyroll.
Ja, und ein so erfolgreiches Ding hat logischerweise Talent hintendran. Ne, die besorgen sich dann halt die guten Leute für die Designs, für Animationen etc. Das sieht man auch an der Technik. Allerdings, ich finde es immer störend, dass wenn du so gute 3D-Technik hast, dass du es kaum unterscheiden kannst von 2D, aber es sofort entlarvst, indem du die große, schöne 3D-Kamerafahrt machst, die so offensichtlich ist.
Mhm. Ja.
Naja.
So, sind wir auch schon durch mit den Updates, aber wir haben noch einige andere Nachrichten so rundum aus dem Anime-Kosmos. Ist noch Verschiedenstes passiert. Wir können einmal noch über den großen Skandal bei Fuji Media reden, beziehungsweise Fuji TV, deren Mutterfirma Fuji Media Holdings hat jetzt angekündigt, dass 4 Executives zurücktreten werden, halt alle davon in irgendeiner Form bei Fuji TV tätig. Das ist sowohl der Chef selber, Osamu Kanemitsu von Fuji Media Holdings, wird zurücktreten. Outside Director Tsushinari Shimatani, der auch Board Director für Fuji TV ist, Kyoto Saito, auch ein Board Director für Fuji TV, und Yosaburo Mogi, ein Supervisory Committee Member für Fuji TV, sollen jetzt alle zurücktreten. Ebenfalls ist bei diesem Shareholders Meeting, wo das bekannt geworden ist, auch darüber gesprochen worden, dass die Firma eine, vorhin hatte ich es nochmal gegoogelt, was das hieß, eine Wertminderung von 26 Milliarden Yen für das letzte Fiskaljahr erfasst hat. Okay. Also das Fiskaljahr ist ja im März 2025 zu Ende gegangen und Wertminderung heißt halt, dass die IP quasi, ich bin jetzt auch kein Wirtschaftsmensch, ich kann es auch nur so erklären, wie ich es ungefähr vorhin gelesen habe, dass die jetzt nicht weniger Einnahmen genommen haben, also haben sie wahrscheinlich auch ganzen Werbeleute, die sie verloren haben, aber das heißt auf jeden Fall auch, dass die Aktien und sowas von der Firma halt auch weniger wert sind. Also dass der generelle Wert einfach von Fuji Media Holdings gesunken ist durch den ganzen Vorfall, um halt, wie gesagt, 26 Milliarden Yen, ungefähr 170 Millionen Euro. Und auch hat man seinen Forecast fürs nächste Jahr, seinen Profit Forecast, angepasst. Zunächst hatte man nämlich eigentlich noch mit ungefähr 10 Milliarden Yen Profit gerechnet. Und jetzt rechnet man aber für das nächste Fiskaljahr mit 20 Milliarden Yen Loss.
Verlust. Also sie schreiben rote ja. Zahlen für dieses Jahr. Das ist natürlich brutal. Besonders wenn du eine Firma bist, die irgendwie öffentlich an der Börse ist. Weil dann gibt es natürlich wieder das Übliche, ne? Die Kettenreaktion. Die Leute sehen, oh, mit dir können wir nichts verdienen, also verkaufen wir die Anteile. Und dann geht der Wert der Aktie natürlich runter und dann piep, 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 piep.
Ja, also der Firma geht es gerade wirklich alles andere als gut. Das ist viel Geld.
Mhm.
Mehr als ich jemals in meinem Leben irgendwie sehen werde. Traurig, aber wahr.
Ich meine, das war ja auch ein Riesending. Es ist manchmal schwer zu verstehen, wie groß das war, weil man viele Leute nicht genau wissen, wie groß dieser Masahiro Nakai war. Der war ein Teil von SMAP und SMAP war eine Boyband, die im Endeffekt das Take That von Japan war. Die waren so groß. Und das ist wie, als wenn Robbie Williams sich jetzt mit so einem Skandal eine ganze Firma niedergerissen hätte. Ungefähr so kann man es vorstellen, dass er. Also es ist natürlich nicht 1:1, aber die sind in einer ähnlichen Zeit sind die sehr berühmt geworden bei sich, ne? Und ne, haben ähnliche Karrieren dann und Leute hervorgebracht im Endeffekt. Also kann man es schon so ungefähr gleichstellen. Ist brutal, ne?
Auf jeden Fall. Sind wir mal gespannt, wie es weitergeht mit der Firma. Irgendwie müssen sie ja das Ruder wieder rumreißen. Ich denke nicht, dass wir Fuji TV komplett gehen sehen werden, aber es wird wahrscheinlich generell irgendwie kleiner werden, das Programm, kann ich mir durchaus vorstellen, erstmal für nächste Zeit. Vielleicht weniger Anime, beziehungsweise eigentlich setzen sie ja aktuell mehr auf Anime, aber halt weniger alles so insgesamt. Vielleicht ein, zwei Sender, die eingestellt werden.
Das ist halt das Übliche bei diesen großen Firmen. Um Geld einzusparen, schmeißen sie Leute raus. Ne?
Ja.
Und wenn weniger Leute da sind, gibt's weniger Programm. Logisch.
Ja. Yep. Dann, wer wollte eigentlich schon immer mal ein Hatsune Miku-Konzert im Gundam Metaverse sehen? Das könnte jetzt
Ich meine, ich würde mal gerne ein Hatsune Miku-Konzert in echt sehen, aber
ja, das würde ich auch gerne sehen.
Ja, aber Metaverse auf dem Bildschirm, ne? Oder
im Gundam Metaverse, Matze, das ist hier der wichtige Teil.
Ich meine, das ist eigentlich schon cool, dass Hatsune Mika Gundam Openings singt, aber ja, Metaverse halt, ne?
Ja, bei der Namco hatte ja das Gundam Metaverse schon 2022 angekündigt. Es gab jetzt schon drei Beta-Phasen. Aktuell läuft die vierte, die jetzt halt begleitet wird von zweimal täglichen Hatsune Miku-Konzerten, die immer, was sehe ich hier, die in Japan jeweils um 15 Uhr stattfinden und um 23 Uhr. Und ja, da singt halt Hatsune Miku sowohl ein paar von ihren Songs, wie aber halt auch Openings aus dem Gundam-Franchise, wie halt unter anderem auch Tobei Gundam, also das allererste Opening vom Original Gundam, aber halt auch das von Gundam Wing und G Gundam. Und ja, das alles kann man sich halt angucken im Gundam Metaverse, was aktuell seit dem 20.04. auch schon wieder online ist, also seit 20. April bis zum 19. Mai ist die aktuelle Beta-Phase. Es gibt auch auf dem Bandai Namco Entertainment YouTube-Kanal halt einen neuen Trailer zu dieser vierten Phase zum Gundam Metaverse 4.0. Und das ist auch das erste Mal, dass ich jetzt tatsächlich richtiges Footage von sehe, was das überhaupt ist und wie das aussieht. Ich muss sagen, das sieht halt echt scheiße aus.
Weißt du, ist diese Sorten von Online, wie soll ich sagen, Sozialwelten, kann man das so sagen? Die gab es ja schon.
Es ist halt einfach VR-Chat.
Ja. Gab es ja auch so oft. Es gab dieses Second Life-Ding, das ist uralt. Ja. Du hattest eine abgespeckte Variante davon mit diesem V-Universe, mit den Mies und den ganzen Kram, ne?
Hm.
Du hattest das überall in irgendeiner Form und das ist nichts Neues. Es wird halt nur als revolutionärer Unsinn verkauft und es ist halt vollgestopft mit Web3-Unsinn. Das ist einfach.
Es ist wirklich so dumm, dass wir einfach dieses Metaverse jetzt irgendwie gebrandet haben und see where this got us.
Ja, du, weil eigentlich hätte man daraus eine nette kleine Sache machen können. Ne? Also hätte ja niemanden geschadet, wenn du einfach nur so eine Art von Game hast, das dann so eine Sozialplattform ist.
Ja. Ich meine, das hier könnte locker was sein. Ich meine, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es funktioniert. Es könnte auch sein, dass es tatsächlich so funktioniert, dass man es vielleicht einfach im Browser oder so öffnen kann. Hier am Ende des Trailers steht, glaube ich, nochmal was dazu. Through PC Browser. Ja, okay, das kann man einfach via Browser spielen. Weil so sieht es auch aus, weil die Grafik davon ist halt sehr rudimentär. Und dann soll man sich in dieser Welt noch irgendwie Skins oder so kaufen, irgendwelche Kostüme und Klamotten und was weiß ich. Also.
Ja, Leute.
Nee, danke.
Das lockt die Leute nicht von World of Warcraft weg. Das ist immer noch das so ziemlich das größte System, Sozialnetzwerksystem in einem so einem Spiel virtuell Welt, ne?
Mhm. Ja, ey. So, I guess, so meinetwegen. Ich bin gespannt, wie lange Bandai noch Geld da reinpushen wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das erfolgreich ist.
Ja, aber ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Keine Zahlen dazu gelesen.
Ja, ich meine, die werden sie sicherlich, wenn es nicht erfolgreich ist, auch nicht online tun.
Und wenn, dann nicht mit Pauken und Posaunen.
Ja. So, aber ich habe es ja schon gesagt, wir müssen über den Orang-Utan aus den USA reden. Über Trump, der angekündigt hat, dass um die lokale Filmwirtschaft wieder great again zu machen, man 100% Tarife auf alle Filme, Tarife, 100% Zölle, das ist dumm, es ist Tariffs im Englischen heißt, auf alle Filme, die außerhalb der USA produziert worden sind, erheben wird. In welcher Form das jetzt, wie das alles funktioniert und so weiter, ist halt alles noch nicht bekannt. Das ist halt einfach mal wieder so ein Hirngespinst, weil er halt auf Truth Social von sich gegeben hat. Ob das überhaupt passieren wird, wissen wir ja auch nicht. Ja, zieht er ja auch gerne mal zurück, sowas.
Ja.
Es ist natürlich eine Sache, die würde selbstverständlich auch Anime betreffen. Hm. Da die ja nun mal in Japan gemacht werden, was halt außerhalb der USA ist. Zum Glück. Noch.
Ja. Ich habe auch keine Ahnung, wie solche Sachen sich dann auf digitale Lizenzen irgendwie auswirken.
Ja.
Ich wüsste nicht, dass du Einführzelle auf Lizenzen hast, obwohl, da kann es auch was geben, wer weiß, ich habe keine Ahnung. Fans von Anime und Kram und Ähnlichem, die haben das schon gespürt, ne? Sehr stark ja. Sogar.
Es also gibt Merchandise aktuell, also,
ist... Ja,
so wer aus Japan, wer Merchandise irgendwie da importieren will oder irgendwie sowas. Ich habe gesehen von VTuber-Fans, irgendwie von Hololive-Fans, die Merch bestellen wollen, die sehr wütend aktuell sind über die Einfuhrkosten in die USA. Ja. Das ist jetzt natürlich etwas, selbst wenn das eintreten würde, was uns erstmal nicht direkt betrifft hier in Deutschland. Aber es kann natürlich sein, dass dann die Studios, das Lizenzinhaber oder so, auch die Kosten weltweit heben.
Ja. Ja. Boah, das...
Es ist ja jetzt etwas, was wir in letzter Zeit generell gesehen haben.
Dann gibt es aber hoffentlich einen gigantischen Aufschrei. Stell dir das mal vor, das würde alle sowas von das Bankkonto belasten. All die Streaming-Dienste müssten darunter leiden und wir würden weniger Geld machen. Und die würden wahrscheinlich ziemlich auf die Balkan gehen.
Oh ja. Gleichzeitig ist auch die Frage, wie das alles überhaupt irgendwie, ich sag mal, so auch wie Filme produziert werden, ist natürlich relativ komplex.
Ja,
heutzutage, so viele Sachen sind so über mehrere Ländergrenzen hinweg produziert.
Die ganzen amerikanischen auch, logischerweise, ne?
Genau, ist jetzt ein Film, der so viele amerikanische Filme drehen, nicht in den USA, zum Beispiel. So Uncharted oder so ist in Berlin gedreht worden teilweise. Und dann ist jetzt die Frage, so wie soll das dann umgesetzt werden? Müssen die Filme in den USA nur gedreht werden? Müssen amerikanische Geldgeber spezifisch dahinter stecken? Was zählt jetzt als ein amerikanischer Film in einer globalen Welt?
Ja, es ist... es ist blöder Unsinn, meine Güte. Ich hoffe, es bleibt ein Hirngespinst, weil das kann nur Ärger geben.
Oh, ja. Vielen Dank mal wieder für diesen Hirnfurz an den Trump. Dann haben wir noch, was jetzt von Mages angekündigt wurde, ein neues Spiel im Quintessential-Quintuplets-Universum. Ein Fantasy-RPG inspiriert von Atrian Odyssey. Also ein First-Person-Dungeon-Crawler.
Jo, irgendwie finde ich das lustig, weil das passt überhaupt nicht dazu. Aber das war mal irgend so eine Zeit in den 90ern, wo aus erfolgreichen Marken auch alles Mögliche rausgeschlachtet wird, was überhaupt nicht zu der gepasst hat. Ne? Mhm. Laute Alternativversionen zum Beispiel der Geschichte, die kaum noch was miteinander zu tun haben, so ein bisschen noch Charaktere und sonst wie. Mhm. Und ja, irgendwie lustig.
Ja, ich find's auch irgendwie eine witzige Sache. Soll in Japan am 18. September rauskommen. Spike Chunsoft hat die vorherigen Quintessential Quintuplets Visual Novels auf Englisch lokalisiert. Das heißt, ich würde mal schätzen, die Chancen sind auch ganz gut, dass das auch eine englische Version bekommen wird. Und ja, ich meine, Ich bin immer froh um Anime-Spiele, die halt keine Fighting-Games sind.
Ja, okay, aber das ist schon arg Nische. Das ist so ein Wizardry-mäßiger 90 Grad kannst du dich nur drehen, genau. Dungeon-Crawler.
Das ist wirklich so ein Oldschool-Dungeon-Crawler. Ja. Wo man halt die Fünflinge als Hauptfiguren hat in seiner Party. Das Ganze anscheinend auch irgendwie begleitet auch von Anime-Cutscenes so ein bisschen. Zumindest zeigt das Ankündigungsvideo da auch einer am Anfang. Das Ganze ist halt nun mal irgendwie so eine Parallelwelt, wo die Hauptfiguren nicht an eine Schule in unserem Universum gehen, sondern halt an eine magische Schule. Ja.
Ja.
So irgendwie, also ich finde es interessant, dass gerade halt Quintessential Quintuplets wirklich so ein großes Franchise ist, was anscheinend nicht klein zu kriegen ist, dass jetzt, nachdem der Anime und Manga auch schon lange zu Ende sind, auch immer noch neue Videospiele dazu rauskommen. Ja, ich meine, ich gönn's dem Autor, dass er halt weiter Geld dafür kriegt, dass er weiter Go-Go Loser Ranger machen kann.
Ja, ich frage mich, ob der Autor irgendwann mal so richtig die Schnauze voll davon hat, dass das Ding erfolgreich geworden ist.
Jo, wer halt mehr von den Fünflingen halt haben will, wird's dann auf Konsole und PC irgendwann in Zukunft haben können, wie gesagt, im Japan am 18. September, ob es dann direkt da auf Englisch rauskommt oder ob es dann halt noch ein bisschen dauert, das weiß ich jetzt nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf Englisch auch rauskommen wird über Spike Jonze Soft.
No, jo.
Dann hat Webtoon angekündigt, dass sie Full Metal Alchemist, eigentlich müsste ich das sagen, wie der Announcer immer, Full Metal Alchemist, dass sie das auf jeden Fall in Webtoon-Form voll koloriert rausbringen werden über ihre Plattform. Auf Webtoon selbst kann man dann also in Zukunft ab dem 7. Mai, das heißt, es hat auch schon angefangen zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast hier rauskommt, Fullmetal Alchemist lesen und das halt komplett reformatiert für das vertikale Scrolling-Format, in dem Webtoons nun mal herauskommen, auch komplett koloriert. Ist eine nette Sache, so ist jetzt nichts, was ich brauche.
Ist interessant, weil es dann im Endeffekt eine Alternativversion des Originals ist, weil du musst ja die ganzen Paneele auseinanderschneiden und neu zusammensetzen, ja. um da hinzukommen. Es ist also, ja, ein neues Arrangement des Comics, des Mangas.
Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, es ist halt nicht etwas, was ich jetzt brauche. Aber wenn es halt wieder neue Leute dazu bringt, Fullmetal Alchemist zu lesen, dann meinetwegen, ich meine, Webtoons sind sowieso groß, wenn das da halt plötzlich auftaucht, ja, und dann Leute, ja. Oh, ja, hier kann ich auch mal lesen. Weil Fullmetal Alchemist ist ja ein ganz gutes Ding eigentlich.
Jo.
Ist also, solange es halt alles per Menschenhand gemacht ist, ne? Das möchte ich jetzt, das weiß man jetzt natürlich nicht immer. Da bin ich jetzt auch immer automatisch skeptisch. Ob da nicht irgendwie eine AI rangeht und das neu formatiert und koloriert oder sonst was, solange es alles per Menschenhand gemacht ist und tatsächlich mit irgendeiner Intention dahinter, dann gerne.
Jo.
Wenn das dann morgen, also zum Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, morgen online geht und die Leute herausfinden, dass das alles irgendeine AI-Scheiße ist, dann bin ich böse. Dann haben wir noch eine letzte traurige Nachricht. Und zwar, MAPPA hat eines ihrer Substudios geschlossen. Grizzly hießen die. Sind am 20. Februar schon aufgelöst worden. Ist jetzt letztens durch Recherche einer Autorin für Anime Atelier herausgefunden worden, dass das Studio halt offiziell geschlossen worden ist. Grizzly ist Ende 2017 gegründet worden von Studio MAPPA exklusiv, um Boys Love Anime zu produzieren. Genau zwei haben sie gemacht und dann war es das auch schon wieder.
Hm.
Einmal eine OVA namens Yarichin Bitch Club und dann noch den ersten Film zu Twittering Birds Never Fly, der ursprünglich als Trilogie angekündigt worden ist. Aber jetzt sieht es ganz danach aus, dass wir den zweiten und dritten Film auf jeden Fall nicht mehr bekommen werden. Ist schade. Also ich finde es wirklich schade und auch erstaunlich. Ich würde mir eigentlich denken, dass mit der Fujitsu-Fangemeinschaft sich sowas verkaufen würde, dass das Geld machen würde.
Ja, irgendwie schon. Man denkt ja immer, Sex sells, aber ich weiß nicht, ob das auf Anime-Sachen auch zutrifft.
Ja, und gerade MAPPA ist ja anscheinend irgendwie, also die Fujoshis sind aktuell sehr wütend auf MAPPA, weil ich meine, wir hatten es jetzt letztes Jahr, wo sie den Film zu Yuri on Ice gecancelt haben. wirklich schade. Also, ich hätte gern mehr gesehen. Mehr Boys Love Anime irgendwie natürlich generell halt. Bin ich definitiv auch dafür zu haben, wenn sie halt anspruchsvoll sind. Twittering Birds Never Fly ist jetzt etwas, was ich hätte gucken können. Ich war im Kino, als der gelaufen ist. Der ist bei uns in Deutschland hier in so eine Doppelpremiere mit so einem anderen Boys Love Film gelaufen, den ich eigentlich gucken wollte. Ich weiß aber gerade nicht mehr, das war am Strand irgendwie in Okinawa oder so, so eine Boys Love Geschichte. Die auch, war auch ganz nett, aber ich erinnere mich einfach nicht an den Namen gerade. Ja. Danach kam Twittering Birds Never Fly, aber da bin ich dann rausgegangen. Das ist wirklich sehr schade. Zwei Dinge gemacht und dann war es das schon wieder. Jo. Ich frag mich, ob da halt auch so eine, weil auch das halt jetzt bis zum Schließen des Studios halt sehr lange gedauert hat, so Twittering Birds Never Fly kam 2020 raus und die haben noch einen Prequel-Film gemacht, einen Prequel-OVA in 2021 und jetzt 2025 ist es erst geschlossen worden. Ob da tatsächlich an dem zweiten Film gearbeitet worden ist und es da Produktionsprobleme gegeben hat oder was da sonst hinter verschlossenen Türen vorgefallen ist.
Schwer zu sagen. Es ist eindeutig, dass Boys Love und auch Girls Love eher noch ein Nischengenre ist, egal wie gut sich nackte Haut verkauft, ne? Das ist im Anime, hat sich das nie etabliert als ein großer Renner, oder? Es war immer nur so eine Kleinigkeit.
Ja, also es gibt nicht so viele, auf jeden Fall auch aktuell. Ich weiß, ich würde schon sagen, dass es heutzutage ein paar mehr davon gibt, eben weil einige sich davon auch ein bisschen ernster nehmen und da auch andere Zielgruppen dadurch finden, als jetzt die klassische Fujoshi-Zielgruppe. Aber so viele gibt es davon immer noch nicht unbedingt. Jo. Sind wir durch für heute?
Gut.
Heute nicht so lange.
Wunderbar.
Ist auch okay so. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden zweiten Mittwoch Anime Slam mit den Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Und jeden Mittwoch gibt es Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Wir verabschieden uns für heute. Tschüssikowski.
Ciao.